ARD.
Die Audiothek oder donnerstags 23:55 Uhr. John Cook, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja,
das
ist da?
Sucht- und Süchtigzeit. Wir hinterfragen hier unseren Konsum und möchten den am liebsten auch beendet wissen, wenn dort eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt, John.
Okay, so. Ja, hi, Hagen Decker.
Ja, entschuldige bitte.
Finde ich gut. Ja. Es gibt ja diese 6 Punkte übrigens, ne, der WHO.
Ja.
Anhand dieser Punkte kann man mal nachschauen, wie es da mit dem eigenen Konsum so aussieht.
Irgendwo zwischen Folge 13 und 20, wir wissen es nicht mehr.
Hier genau. 14 oder 16, glaube ich, ist es. Da gehen wir ein bisschen mehr darauf ein. Ja, Hagen Decker, wie geht's dir?
Wir holen gleich mal unseren Gast mit dazu.
Kann man auch so machen, das ist auch Teil der Befindlichkeit. Dir geht's ja gut damit.
Ja, heute zu Gast ist Yves Arievich.
Ja.
Richtig ausgesprochen?
Arievich, ja.
Arievich, sehr gut. Du bist der zweite Host von Nerd und Kultur. Dein Kompane Marco war schon hier. Jetzt bist du dran. John, du merkst, ich lade jetzt regelmäßig meine Lieblingspodcaster einfach zu uns in die Sendung ein, auch wenn man dafür das thematische Thema erst finden muss.
Ja, ich weiß, wir hatten ein kleines Telefonat dazu. Aber das ist okay.
Das thematische Thema.
Genau.
Ja, richtig. Thema, ja, das ist so ein Klassiker von mir, dass ich dann auch, wenn ich auch noch...
Der tonvolle Ton.
Ja, wir können ja kurz thematisieren, welches thematische Thema wir dann heute angehen.
Also ich möchte dich erstmal nochmal kurz vorstellen und warum es mir so wichtig war, dass du und Marco hier dabei seid. Das ist ein sehr persönlicher Podcast. Hier kommen viele Leute aus unserer Vergangenheit. Leute, für die ich früher Filme gedreht habe oder Musiker, die Videos bekommen haben oder auch Verwandte von uns, unsere Therapeuten. Wir versuchen hier einfach ein umfassendes Bild von unserem Leben zu geben und auch wie das immer dann mit der Abhängigkeit zusammenhängt und was da geholfen hat und was vielleicht nicht so schön war. Bei dir ist das so, da muss ich jetzt das ein bisschen wiederholen, was ich bei Marco erzählt habe, weil du es nicht gehört hast.
Ja.
Weil du eigentlich nie irgendeine Sendung noch von euch hörst, richtig? Also
ich höre auch niemals. Ich höre unsere eigenen Podcasts nicht, muss ich sagen.
Also, nicht einmal, ne? Ist das richtig?
Noch nie ganz.
Okay.
Also ich habe schon mal reingehört bei irgendeiner Episode, wo irgendwas so Lustiges war, wo ich gesagt habe, boah, das will ich nochmal hören.
Okay.
Aber im Gesamten Marco ist derjenige.
Marco finisht das auch und so, ne?
Ja, also Marco ist ja so ein bisschen the brains of the operation und ich bin auch da. So.
Okay.
Also er ist ja so ein minutiöser Stratege und Planer und Analytiker. Und bei uns im Podcast sieht es immer so aus, ich kriege E-Mails von ihm mit Podcast-Einladungen, die ich dann vergesse anzunehmen. Und dann sagt er, bist du da? Ich so, irgendwo bin ich gerade da, aber worum geht's? Und er, naja, wir haben gleich Podcast. Oh, okay. Und er, du hast nicht in mein Skript gelesen.
Ja, das Skript, ich war ja auch schon mal zu Gast.
Ja, der schreibt immer, er schreibt immer so einen richtigen Notizzettel. Und als jemand, der, ich glaube an sowas nicht.
Also, kannst du verstehen.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du da mal nach rechts, da könnt ihr euch in die Hand.
Also meine Vorbereitung für die Podcast-Sendung ist immer, ich gucke den Film, ich gucke die Serie. Das Lustige ist, Marco ist da ja so speziell. Also wenn ich irgendeinen Film geguckt habe, den wir besprechen, dann ruft er mich an und ich frage, wie fandst du das? Und er, nee, Spaß dir für einen Podcast. Wenn wir über irgendwas reden, er so, du verschießt das ganze Pulver, das muss ein Podcast.
Ja.
Okay, dir auch einen schönen Tag.
Genau, also.
Muss ich mal die Nase putzen.
Ja, hau rein, hier bleibt alles drin.
Okay.
Das ist eben so, ihr besprecht in eurem Podcast einfach, ihr macht Reviews und erzählt von euren Kinoberichten und du warst lange beim Moviepilot, hast jetzt deinen eigenen YouTube-Kanal Believe.
Mhm.
Schöner Name auch übrigens. Yeah. Vor allem mit dem Sound.
Ach so, ja, Believe.
Mit dem Sound-Logo.
Ja.
Ah, also wegen Glaube, ne? Denke ich.
Ja,
diese Jesus-Nummer da.
Absolut nicht Jesus. Absolut nicht Jesus. Aber das war eine spannende Idee. Also ich bin gegangen, also ich wusste ehrlich gesagt, dass dieses Jahr mein letztes auf Moviepilot wird. Das war mir bewusst.
Nochmal kurz für die, die es nicht, das ist, was ist Moviepilot und wie lange warst du da?
Moviepilot ist sowohl eine Film-Website, mhm, als auch eine YouTube-Präsenz.
Ah ja.
Und sie haben auch einen eigenen Podcast, der heißt Streamgestöber. Da reden sie über Serien und Streaming-Empfehlungen. Ja. Und ich war jetzt bei Moviepilot fest angestellt von 2017 bis Mitte diesen Jahres. Es war keine leichte Entscheidung, es war wirklich, das war eventuell die schwerste Entscheidung meines Lebens, Moviepilot zu verlassen, weil ich bin da groß geworden. Mhm. Also es ist halt auch wie ein zweites Zuhause gewesen. Wenn man in so einem Umfeld arbeitet, ihr kennt es vielleicht auch, da verbringt man mehr Zeit als mit seiner Familie, als mit seinen Freunden, als mit der Freundin. Und ich kenne dieses Büro in- und auswendig. Mhm. Und
auch zu jeder Tag- und Nachtzeit wahrscheinlich auch.
Na, nachts nicht so. Also es gab ein paar witzige Aktionen zwischen Sebastian und mir. Sebastian ist ja einer meiner besten Freunde, der immer noch bei Filmstarts ist.
Ja.
Wo wir mal, als wir noch so richtig in der heißen Walking Dead Phase waren, ist ein Trailer gedroppt, nachdem wir gerade aus dem Kino kamen. Das war am Freitag oder so. Und wir waren gerade erst um 23 Uhr raus. Der Trailer ist gedroppt. Wir so, fuck, wir fahren jetzt ins Studio, wir nehmen jetzt was auf. Da wäre ich dazu was auf, mitten ja, in der Nacht.
Okay.
Aber ansonsten eher nicht. Was wir mal gemacht haben, ist uns vielleicht für die Comic-Con Zeit freigeschaufelt, die wir dann irgendwo anders wieder abgetrödelt haben, wie man so sagt. Wir sagen abarbeiten. Ist es nicht so? Überstunden arbeitet man ab, glaube ich. Ja.
Ich bin schon seit über 15 Jahren nicht mehr angestellt irgendwo, ich weiß nicht mehr. Ich bin
keine Ahnung von abtrödeln. Das,
Nee, tatsächlich nicht. Und davor war ich ja in einer Filmproduktion und da waren Überstunden quasi Teil des Geschäfts. Da hat man nicht damit, hat man die nicht aufgerechnet. Jedenfalls, ihr macht ganz tollen Content im Bereich und du alles rund ums Thema Filme, Serien, ja, auch Comics und Marvel, DC. Und ich bin jetzt gar nicht so ein Riesen, ich hab nie die Comics gelesen. Und ich kam eher über die die nicht DC Marvel Sachen auf euren Content. Und jetzt nochmal kurz die Geschichte, warum es mir auch so wichtig war, dass du mal hier bist. Ich hatte eben 15 Jahre Kokainkonsum und das war eine relativ große Katastrophe. Und nach meiner ersten Therapie hatte ich nochmal einen Rückfall. Und darum haben sich doch sehr entscheidende Dinge nochmal verändert. Also meine Partnerin hat mich verlassen. Ich durfte meine Kinder erstmal nicht sehen und auch durch die vielen Lügen und die, es war wirklich so, dass da war niemand mehr, da kannte ich auch John noch nicht. Das war die 14 Tage, weißt du, nach dem Rückfall, bevor ich dich getroffen habe in dieser Übergangseinrichtung. Mhm. Und da war ich 14 Tage bei einem entfernten familiären Mitglied, quasi die einzigen beiden Menschen, die quasi noch mit mir geredet haben. Zu meinen Eltern war auch schon kein Kontakt mehr und so weiter. Und dann habe ich da, die haben so einen Bauernhof in Brandenburg. Und ich sollte dann die Gänseblümchen aus dem, also das war so ein bisschen meine Aufgabe. Ich habe aber auch entgiftet dort, also alleine. Ich habe versucht, mich wieder zu entgiften von Kokain. Nach 2 Wochen ist das dann raus und dann kann man wieder in eine Einrichtung gehen, wenn man die Hilfe dann weiter benötigt. Und das brauchte ich ja. Kurzum, in dieser Zeit habe ich an den ersten Tagen so viel geweint und war so traurig und wusste, ich war so voller Vorfreude auf die, auf das neue Leben und das war ein richtiger Rückschlag. Ja, das ist oft einfach bei Rückfällen so, dass man das dann nicht fassen kann, dass man das doch wieder so bescheuert war. Und wie gesagt, auch große Konsequenzen. Ja, jetzt komme ich zur Geschichte und dann habe ich diesen Podcast entdeckt. Ich weiß nicht mehr wie, ja, eben Nerd und Kultur. Hab angefangen von ganz unten, irgendwelche, was weiß ich, was da das erste war, ja.
Das erste war The Suicide Squad, meine ich.
Genau.
Ich glaube, das war der allererste.
Irgendwie sowas. Und dann habe ich auch Sachen angehört zu Filmen, die ich noch gar nicht gesehen hatte.
Mhm.
Ja, so einfach, weil ich fand euch beide im Team, also was dein Marco ist, ist da mein John. Also das ist schon auch so eine, wir sind völlig unterschiedliche Typen, völlig.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein Teil eurer Magie von eurem Podcast und jetzt mal selbstreferenziell, glaube ich, auch unsere Chemie, die den Leuten gerne zuhören lässt. So. Und dann war das so, das klingt jetzt wirklich sehr kitschig, aber ich war dann nicht alleine, ja, für 2 Wochen. Da bin ich auch gerade echt emotional, das ist echt verrückt, aber es war wirklich, ich hatte ein Riesenproblem in meinem Leben und darüber wollte ich auch heute ein bisschen in der Sendung sprechen. Dieses, viele Menschen haben Probleme und Filme, Serien, Comics ziehen uns in eine andere Welt und lassen uns vielleicht die Sorgen des Alltags vergessen und auch irgendwie andere Zeit genießen. Darüber wollten wir heute ein bisschen sprechen, um die Geschichte zu beenden. ich habe dann diesen Eternals Podcast gehört, zu dem Film Eternals, ein furchtbarer Film.
Ja.
Habe ich dann auch gesehen und ich diese Folge, Eve, diese Eternals Folge, sobald es mir mal nicht gut geht und ich alleine bin, ich habe die schon 100 Mal gehört.
Wow.
Also nee, okay, lass mal sagen 35
dann
Mal.
Dann muss ich die auch nochmal hören.
Lass mal sagen 35 Mal. Ja, 100 Mal ist zu viel. Aber das ist so, diese Eternals Folge, wie ihr beide einen Film runtermacht, aber auf unfassbar unterhaltsam. Ihr sagt ja nicht einfach der Schrott, sondern ihr redet irgendwie 2,5 Stunden, warum der Film scheiße ist. Aber halt auch die mich als Filmemacher natürlich auch an handfesten Argumenten. Ja, also warum sagt er da I love you Cersei und sowas, wo man sagt so, hat da keiner aufgepasst, dass das ein Game of Thrones Charakter ist und dass das überhaupt gar nicht funktioniert in allem Kino. Wollt ihr den Lacher?
Mhm.
Und das mal als Beispiel, jetzt sehr nerdig auch von mir auf das Beispiel zu sprechen zu kommen, aber danke dafür, Eve. Ihr habt mir durch eine schwere Zeit geholfen und das war schön.
Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin total sprachlos.
Ist okay, ich musste es dir jetzt droppen, weil du ja hier sitzt jetzt.
Ey, dann kann ich echt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. So in der Zeit, im ersten Jahr des Podcasts, also von, sag ich mal, 2021 bis 2022, ging es mir auch richtig schlecht. Ne? Mhm. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Okay. Ich hatte sehr mit Depressionen zu kämpfen, habe ich häufig. Boah, das habe ich noch nie on air irgendwo gesagt. Aber ich dachte, wenn du dich so öffnest, dann mache ich das auch.
Danke fürs Teilen, Ivi. Für Depressionen haben wir hier auch schon öfter besprochen in der Sendung. John leidet auch an, leidet, sagt man nicht, ne?
Kann man schon auch sagen.
Ist schon scheiße. Ich finde schon leiden.
Ja, man kann schon leiden sagen.
Aber ja, und der Podcast hat mir da auch so ein bisschen geholfen, ehrlich gesagt. Also einfach, ich wusste, jetzt habe ich so eine Stunde, zwei mit Marco. Mhm. Und wir haben auch sehr viel immer zwischen den Aufnahmen gequatscht.
Ja.
Deswegen, also habe ich auch Marco sehr viel zu verdanken und auch ganz viel den Leuten, die zuhören und schreiben und sagen, ich finde den so toll. Das macht einen dann trotzdem glücklich. Also das ist wirklich der Moment, wo man sagt, ich bin ganz froh, dass ich das mache, was ich mache. Wenn einem Leute schreiben, mir hat jemand geschrieben, meine Freundin hat mich verlassen. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, deine Videos hoch und runter geguckt, einfach mal ein bisschen zu lachen. Und wenn ich sowas höre, also da saß ich schon mal zu Hause so und habe dann geheult. Mhm. Und wollte sagen, boah, wenn du wüsstest, mir geht's auch nicht gut so. Und aber ja.
Ja, das ist ja eine Dynamik, die wir auch, also uns beiden hilft diese Sendung ja auch unfassbar viel. Ja,
es hilft.
Dieses wöchentliche über unsere Gefühle reden, über unsere gemeinsame Krankheit, aber auch über Gott und die Welt.
Und Interessen.
Wir besprechen ja hier auch viele andere Dinge. Mhm. Und gucken dann, wie hat das mit unserer Krankheit zu tun, wie beeinflusst das unser Leben oder wie kommt man überhaupt so durch so einen Tag?
Mhm.
Weißt du?
Ja, es gibt Tage, wo das schwer ist.
Magst du uns kurz sagen, Eve, wir fragen alle Gäste hier, egal zu welchem Thema, was ist denn deine erste Erinnerung in deinem Leben?
Meine erste Erinnerung in meinem Leben? Ich glaube, das ist tatsächlich eine traumatische, tatsächlich. Und zwar, ich bin mal verloren gegangen am Strand, im Urlaub bei der Familie.
Oh, krass.
Mit 2.
Oh.
In Tel Aviv. Und ich war ein blödes 2-jähriges Kind halt und ich wollte gucken, wo das Wasser endet, indem ich da so am Rand rumlaufe. Und ich dachte, ja, irgendwo endet das ja wie ein Pool oder so.
Ja, ja. Natürlich.
Und da bin ich anscheinend kilometerweit weggerannt.
Aber das weißt du noch, dass das der Gedanke war?
Ich weiß, dass das so schlimm war. Also für meine Familie war das komplett traumatisch.
Ja, nee, klar.
Weil ich war weg und die konnten mich nicht finden. Und da gab es schon Taucher, die mich unter Wasser gesucht haben.
Ah, das ist so krass, wirklich.
Ja, da war ein Helikopter schon, rumgeflogen ist und mich gesucht hat. Und auf einmal, das weiß ich noch, kam irgendjemand angerannt, den ich nicht kannte, wo ich die Sprache nicht verstanden habe, aber der hat mich hochgehoben und wie eine Fackel ist er mit mir gerannt, es war ein Bademeister.
Ah. Ja, ja.
Und der hat dann nach oben, über ihm war ein Helikopter geschrien, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden und das ging dann so hin und her, hatte mich zurück zu meiner Mama gebracht.
Aha.
Und danach, wie es weiterging, keine Ahnung, aber das war auf einmal so ganz allein mit 2. Und nichts verstehen und nach Mama schreien. Mhm. Ja, tatsächlich ist das,
Das ist ja gut, dass du gefragt hast. Das ist ja eine krasse Geschichte. Also ist ja richtig eine große Sache. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, auch wie das für Eltern sein muss.
Meine Mutter und mein Vater, die sind gestorben.
Ja.
Also konnte das gar nicht glauben. Mein Papa hat einmal kurz weggeguckt, als er auf mich aufpassen sollte und ich war weg.
Krass,
ja. Und das Witzige ist, den Rest weiß ich natürlich nicht mehr, weil ich bin 2, aber die meinten, als wir dann abends über die Strandpromenade gelatscht sind, war ich wie so ein Local Celebrity. Und alle meinten, ach, das ist doch das Kind, das,
da ist er wieder.
Das verloren gegangen ist. Ja. Und ich war komplett rot von Sonnenbränden. Mhm.
Wie lange bist du denn da? Weißt du aus Erzählung, wie lange das war? Wie lange bist du da gewandert?
Wie lange warst du weg?
Ich glaube eine Stunde, fast zwei oder so, aber am Strand Zeit, und wenn du zwei bist, dann kriegt man halt Panik. Ne? Erst recht, die Wellen sind manchmal echt hoch und alles. Ich bin nicht ins Wasser gegangen, ich war nur am Strand. Ganz gut.
Ist das so, dass du die Erinnerung aus den Erzählungen hast? Nee, oder ich weiß, bist du der Meinung, du weißt das wirklich noch?
Ich weiß ganz genau, wie der mich hochgehoben hat und über ihm ein Helikopter geflogen ist, weil ich hatte bis dato, glaube ich, noch nie einen Helikopter gesehen.
Klar, ja. Ja, aber manchmal vermischt sich das, weißt du?
Das weiß ich doch wirklich. Ja, ist, aber ich weiß halt nichts mehr von dem Zeitpunkt an, wo ich zurückgebracht wurde. Mhm. Nichts. Also der Rest ist alles Erzählungen und da kann ich nicht mal in meinem Kopf rekonstruieren, war das nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber diese Angst und gefunden zu werden, das weiß ich noch bis heute.
Wie war das denn in den Folgejahren? Wenn dann sowas Krasses passiert, dann gibt es doch bestimmt so... Ändert sich im Umgang was vielleicht, wenn man wieder auf Urlauben ist oder in Großstädten, dass man so krasser auf Eve aufpasst?
Oh ja, ja, ich musste immer an die Hand. Ja. Ich musste immer an die Hand, weil ich war eher so ein, ich bin groß geworden mit einem Bruder und Cousin, wie drei Brüder. Und ich war so das Nesthäkchen, wir haben mal Quatsch gemacht und ich war so der Kleine und auf dem musste man ein Auge werfen. Ja.
Ja. Ich hätte mal eine Frage an dich, so ein bisschen auch so einführend zum Thema. Aha. Und zwar, also ich hole mir ein bisschen aus, für mich ist es so, also ich lese zum Beispiel unheimlich gern, ja, ich liebe Geschichten, ich finde halt nur, dass, also Filme sind halt nicht, ist nicht so mein das Format.
Dein Medium.
Ja, genau, das Medium ist nicht so meins. Aber ich bin der Meinung, dass wir haben ja alle als Kinder, leben wir ja wahnsinnig in unserer Fantasie, ne, und lenken uns halt ab mit unseren eigenen Welten oder auch Welten, die wir konsumieren quasi, ne, als Comics, whatever. Das verliert man ja im Allgemeinen so ein bisschen, je erwachsener man wird. Ne? Man lernt immer mehr, wie die Welt funktioniert und alles verliert so ein bisschen seinen Zauber, es verliert so ein bisschen seinen Glanz und irgendwann, das kennt ja jeder Erwachsene, fällt so, also ich meine, man spielt halt nicht mehr wie Kinder, ne? So mit dieser Fantasie. Man ist da nicht mehr so drin und verliert so ein bisschen die Connection. Ich glaube, dass gute Filme, gute Geschichten im Allgemeinen, egal wie sie erzählt werden, eben genau da wieder andocken und uns das halt wiedergeben können. Ja? Und ich glaube auch, dass es gesund und wichtig ist, da in Kontakt zu bleiben. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was bedeuten jetzt in deinem Fall Filme oder bewegst du, was bedeutet das für dich wirklich?
So. Es ist so witzig, dass du genau das gerade ansprichst, auch das mit dem Kind bleiben und das Verlieren. Ich bin wirklich so happy, dass wir jetzt in den Herbst gehen, weil sehr viele Leute, wenn der Herbst anbricht und es wird früher dunkel, dann kriegen die eher schlechte Laune. Mhm. Ich bin wie ein kleines Kind, weil ich mich auf die Halloween-Season freue. Es ist ohne Spaß so. Also da blühe ich auf und da bin ich auch voll im Touch mit meinem jugendlichen Ich und ich gucke so viele Gruselfilme und ich dekoriere meine Wohnung. Okay. Und wenn die Kids kommen und klingeln, gehe ich kostümiert runter und gebe denen Süßigkeiten und also dafür brenne ich und Halloween-Partys und sich kostümieren und also dafür brenne ich. Also es ist für mich, der Oktober ist für mich der geilste Monat des Jahres. Es ist so der, wo man wirklich wieder das innere Kind rauslassen kann und ich liebe alles daran und ich mag ja dieses morbide mit Humor gemixt. Ich glaube, mein Lieblingsgenre im auf der Kinoleinwand ist Horror-Comedy. Mhm. Weil das ist so schwer, es eigentlich hinzukriegen. Es gibt Horror-Comedies, die wesentlich mehr Comedy sind als Horror. Mhm. Und es gibt Filme, die wesentlich mehr Horror sind als Comedy. Aber ich mag den Mix total gerne. Ich mag das, wenn du so etwas extrem Morbides, teilweise auch Fantasievolles hast, was dir klassischerweise Angst macht, aber du erlaubst dir da auch ein paar Lacher oder ein Augenzwinkern. Ich finde das wundervoll. Ich finde, das ist das kreativste Genre. Ich finde, wir kriegen davon viel zu wenig pro Jahr. Wir haben dieses Jahr einen bekommen, den fand ich sogar super.
Was wären denn so Tipps in diesem Genre?
In diesem Genre ein paar Tipps. Also für mich ist es ja immer eine To-Go-Sache, ist die Scream-Reihe. Ich mag die Scream-Reihe, weil die ist auf der einen Seite eine Whodunit-Slasher-Geschichte, aber auf der anderen Seite auch ein Meta-Kommentar und selbstreferenziell, und das macht die Nummer so mega unterhaltsam.
Ich würde mal sagen, selbstreferenziell ohne Ende.
Ja, aber es macht es auch so unterhaltsam. Deswegen,
ja, klar.
Scream kann alle 5 Jahre reinkommen und mit dem Finger auf alles zeigen, was sich gerade so in Hollywood entwickelt hat, und sich darüber lustig machen. Und ich finde es klasse. Cabin in the Woods finde ich total super. Das ist ein Film, je weniger man darüber weiß, desto besser. Okay. Weil er fängt an mit, paar Jugendliche gehen in den Wald für einen Urlaub in so eine Hütte, oder kommt was und will die töten. Und das kennt man 2000 Mal. Der Film macht nicht das Gleiche. Der Film ist saulustig und sau clever. Trick or Treat ist mein Lieblings-Halloween-Film. Ist eine düstere Anthology-Geschichte. So ein bisschen wie, wenn du gerade über Kindheitsgeschichten gehst. Kennst du noch die Gänsehaut-Bücher?
Ja, klar. Die, wo man so selber gewählt hat, auch wo es weitergeht, oder? War das
Gänsehaut? Das gab es auch davon, aber es gab auch richtige Romane. Okay. Ja, und es ist so ein bisschen Gänsehaut für Erwachsene, aber es ist ziemlich cool. Ja. Und es ist wirklich Halloween-Fetisch schon fast, weil jede Einstellung, die Farben, die Kostüme, ist so toll. Ich gucke den jedes Mal am 31.10. Also das ist so, das ist Pflicht. Ready or Not kam vor ein paar Jahren raus, den fand ich auch super. Geht um eine Frau, die eine reiche Familie reinheiratet. Und die sind halt alle solche Schnösel, und der Wortwitz ist schon direkt da und es macht Spaß. Und vor der Hochzeitsnacht kommt ihr Ehemann zu ihr und sagt, ey, wir haben da so eine Tradition in der Familie, und ich weiß, ein bisschen blöd, aber uns gehört ja so ein Spieleimperium, weil die haben ihr Geld verdient, indem sie Brettspiele und alle möglichen Spiele verkauft haben. Du musst mit uns ein Spiel spielen, und erst dann bist du Teil der Familie. Und dann muss sie eine Karte ziehen, und sie zieht Hide and Seek, also Verstecken. Und jetzt muss sie sich in diesem großen Anwesen verstecken und denkt, ach, wie blöd. Aber was sie nicht checkt, ist, dass die Familie sich mittlerweile bewaffnet und sie sucht. Und
okay.
Aber der ist sehr lustig.
Okay, also da haben wir ein paar... Hagen, kennst du die alle?
Man muss auch Eve nur anpieken, dann geht das...
kennst du die alle?
Nein.
Okay, warte mal fragen. Okay.
Ready or Not, glaube ich, läuft Disney Plus.
Okay, dann kann man,
ich glaube,
ja,
der geht nur so 90 Minuten.
Ich weiß, was mein Highlight war im letzten Jahr? Hier, Interview with the Devil.
Ah, dieses Jahr ist
ja, das. Ja, dieses Jahr.
Late Night with the Devil.
Late Night with the Devil.
Den fand ich super.
Ich auch.
Der ist in meiner Top 10 meiner Lieblingsfilme des Jahres. Der
Oder?
Finde ich total
meine
super.
Güte.
Aber der spielt auch perfekt einfach mit dem Medium. Ja. Also das ist ein Film, der fängt an wie so eine Mockumentary.
Mit so Found-Footage-Style, ne?
Ja, aber erstmal mit einem richtigen Voice-Over, weil es geht um einen Late-Night-Show-Host, und uns wird so der Zeitgeist noch mal genannt, der Periode, der es gespielt hat, und so ein Charakterprofil. Und dann wird uns erzählt, dass er immer gegen Johnny Carson, also den Typen gab es nicht. Johnny Carson gab's ja, aber den nicht. Aber dass er immer anknüpfen wollte an den Erfolg. Und seine Quoten waren halt nicht gut, also hat er alles auf eine Karte gesetzt für eine krasse Halloween-Show. Und jetzt zeigen wir euch das Material der gebannten Episode, die die Nation schockiert hat.
Zum ersten Mal seit 30 Jahren.
Und dann haben wir eine Late-Night-Show. Komplett, also auch mit dem Aufbau, mit ich interagiere mit der Band, und das ist mein erster Gast. Und wenn du im Publikum sitzt, im Kino kommst du dir vor, als wenn du im Publikum sitzt in der Show.
Ja, ist wirklich super.
Und das macht wirklich viel Spaß.
Wie es ausgeht, können wir nicht sagen, aber der Titel verrät einiges.
Ja, ich fand den super.
Ich will noch mal kurz zurückkommen, bevor wir im Smalltalk über Filme versinken, was großartig ist. Was John noch angesprochen hat, aber wie weißt du, wie das bei dir in der Grundschule oder Gymnasium, wie hat sich denn diese Liebe für das Genre entwickelt, und was war denn zuerst da? War zuerst der Comic oder das Videospiel? Und wie war das in deiner, weil wir fragen sonst immer natürlich, wie kamen die Drogen in dein Spiel? Bei dir frage ich jetzt mal, wie kamen denn die Filme in dein Leben?
Boah, also ganz organisch, ehrlich gesagt. Meine Mom hat schon immer viel Filme geguckt. Mein großer Bruder hat mich eigentlich an alles herangeführt. Ich bin ja, wie gesagt, mit einem großen Bruder und einem Cousin groß geworden. Wir waren so ein Dreiergespann von wirklich drei Rabauken, die tagsüber, wenn das Wetter schön war, den ganzen Tag im Park waren und auf Bäumen geklettert sind.
Oh, das klingt doch gut.
Und abends Filme geguckt haben und Videospiele gespielt haben oder Comics gelesen haben. Ja. So, und also so richtige... So wie man es sich in einem Stephen King Novel vorstellt, okay. So ein bisschen waren wir wirklich.
Aber schon auch exzessiv,
Ja, also wir waren halt immer nerdig, muss ich sagen. Ja. Also es wird sich, mein Bruder ist überhaupt nicht mehr, mein Cousin auch nicht mehr, ich bin es geblieben. So, damit bin ich der, ihr habt mich daran geführt oder zurückgelassen damit. So, die haben mir viel zu früh auch Sachen gezeigt, die nicht für mich geeignet waren. Ich habe in jüngster Kindheit mit 5 oder so The Terminator gesehen. Mhm. Hatte den Schiss meines Lebens vor Arnie. Mhm. Ja, boah, hatte ich Schiss vor Arnie. Ich habe Terminator 2 gesehen, wo er der Good Guy ist, und ich hatte immer noch Schiss vor Arnie. Oder wenn Sarah Connor sagt, nein, dem kann man nicht vertrauen. Ich so, ja, hör auf, Sarah. Dem kann man nicht vertrauen.
Ja. Ja, hast du auf VHS aufgenommen?
Ja.
Also all diese, aber das habe ich auch gemacht.
Ja, wir hatten sogar so einen Spielzeugladen / Nerdladen bei uns in der Straße, und der hatte alles von Videokassetten bis Nerd-Merch bis Videospiele. Okay. Und du musstest nicht mal dort zwingend Geld bezahlen, du konntest sogar Tausch eingehen.
Das ist ja cool.
Das heißt, du gibst jetzt 2 alte Spiele für Neues. Ja, oder ja, so. Und ja, wir haben krass viel mit dem interagiert. Er hat sich schon mal gefreut, wenn wir in seinem Laden waren. Manchmal hingen wir auch einfach stundenlang in seinem Laden ab. Es war, haben uns die Comics angeguckt, und wir waren riesige Ghostbuster-Fans. Oh, okay. Und haben dann, wenn wir im Park waren, Stöcke in die Hand genommen und getan, als wären das unsere Proton-Packs.
Ja, das habe ich auch gemacht, tatsächlich.
Deswegen, ich habe den neuen Ghostbuster, also nicht den ganz, ganz neuen, aber den vorletzten gesehen, und da waren Kinder, die mit dem Equipment gespielt haben, und ey, ich habe im Kino angefangen zu heulen. So, also richtig. Ja. Und ich, oh, ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Ghostbusters-Film aber hat mich richtig getroffen. Ich muss da richtig an meine Kindheit denken.
Ja. Ja. Ist auch schön, so eine Läden sind auch toll, ne? So, oh, ich weiß noch, ich habe eine Zeit lang in England gelebt, da war ich so 12 oder so, oder 11, 12. Und da gab's auch, da gab's so diese ganzen Games-Shops, was bei uns da noch nicht gab. Und dann waren wir immer in so einem ganz kleinen, in so einem Dorfcenter quasi, in so einem Gaming-Videogame-Shop. Und der hat dann auch uns immer für, weiß nicht, hat dann das Gamecube-Spiele ohne Hülle irgendwie für 10 Pfund
verkauft. Ja, genau, und so, genau.
Ne, wo man so, aber ich bin so da hin, nach einem Zeitungsaustrag halt hin und war schon so voll, okay, was gibt's heute? Irgendwie ist was Neues. Und dann zockt man da und chillt mit denen und verbringt halt irgendwie so Stunden.
Das ja, war, der Typ war mega. War also der war echt eine Institution, und der war auch immer lieb zu den Leuten. Und ich meine, muss ja auch anstrengend sein, wenn du da Teenies hast oder noch schon, unter Teenies, die da reinkommen.
Die dann auch stundenlang im Laden. Wir hatten auch so einen Laden, der hieß Suchen und Finden. Ja, so hieß der so. Und da gab es auch Videospielkram, und vor allem war da auch so eine. Kennt ihr das noch in so alten Elektronikläden? Dann ist dann das Mega Drive war da aufgebaut.
Klar,
mit dem neuen Spiel. Dann musste man das nur dort spielen.
Ja.
Man hatte das Geld nicht, um sich das zu kaufen.
Das Witzige.
Kennt ihr das noch?
Ja, klar. Das Witzige ist, ich wusste irgendwann, wie der Laden tatsächlich heißt, aber als Kind habe ich den immer entweder den Spielzeugmann genannt. Oder der Ghostbusters-Laden.
Okay. Ja,
weil der hatte ganz viel Ghostbusters-Zeug. Und mein Cousin war von uns dreien der größte Ghostbusters-Fan, hatte bei sich zu Hause den Stay Puft Marshmallow Man stehen. Ey, das Ding hat früher, ich glaube, so 10 Mark gekostet. Ich habe mal gesehen auf eBay, das gleiche Ding, das früher wir dort für 10 Mark irgendwie kriegen konnten. Das kostet jetzt 300 € oder so.
Ja.
Das ist krass.
So sind die Sachen, ja, das ist krass.
Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit. Wir machen heute ein bisschen grob, aber das interessiert mich schon. Ich weiß noch, als ich dann auf dem Gymnasium war, habe ich irgendwann zum ersten Mal Lost Highway gesehen von Lynch.
Mhm, den habe ich nie gesehen. Ich muss sagen, wenn es um David Lynch geht, das ist so einer meiner wenigen Blindspot. Ich glaube,
das ist krass, dass du das Lost Highway nicht gesehen hast, Eve.
Ja, ich glaube, ich habe einen krassen Blindspot, wenn es um Lynch geht. Ich glaube, ich habe nicht einen von seinen Filmen gesehen.
Gut, dann
aber
guck mal Lost Highway. Jedenfalls, die Frage, die ich stelle, dann mit so 15 oder was, haben wir angefangen, also mein ganzer Freundeskreis, haben wir ja auch schon oft thematisiert, haben wir angefangen, Cannabis zu konsumieren. Wir sagen, wir konsumieren. Und haben das, und das ist wieder jetzt die Frage auch, wie das bei dir war, wir haben, das wirkt, darüber haben wir auch noch nie gesprochen, John, wir haben dann immer Filme geguckt.
Ja, wir auch.
Und zwar, also hunderte Nachmittag, kann ich mich erinnern, und auch nicht verherrlichend, ja, aber ich weiß noch, dass aus der damaligen Perspektive ich das Gefühl habe, ich bin viel mehr drin im Film.
Oh, ja.
Also der Schauspieler hat dann mich angesprochen, oder wenn er in die Kamera guckt, oder es war Wahnsinn. Das ist dann auch wieder verschwunden, aber wie hast du sowas wahrgenommen?
Das haben wir auch gemacht.
Ja?
Also ganz viel sogar, also während der Abi-Zeit.
Ja.
Ich mach's gar nicht mehr, also überhaupt nicht, clean. Das Einzige, was ich kicken will, ist Zigaretten. Das ist so schwer. Das ist so schwer, finde ich. Ich finde, es ist sehr schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber Cannabis habe ich nicht mehr konsumiert seit Anfang der Unizeit.
Aber das ist interessant. Lass uns mal kurz zurückgehen. Also, weißt du noch, wie das in dein Leben kam und warum du es hast sein lassen? Solche Informationen sind auch immer interessant.
Ja,
dass da nicht sich mehr entwickelt hat.
Ich sag's mal so, es hatte auch ein bisschen was mit dem Lifestyle zu tun. Es war so, wir haben uns tatsächlich, so blöd das klingt, wir haben uns unterfordert gefühlt von der Schule. Mhm. Gleichzeitig waren wir so eine eingeschworene Clique. Und ja, an Wochenenden haben wir gerne aufeinander gehockt, erst recht so richtig im Rudel. Mhm. Und ja, dann sind wir halt noch in Videotheken gegangen, da war noch nichts mit Streaming-Services oder so. Mhm. Und ja, dann haben wir da halt auch was geraucht. Und häufig Comedies, entweder Comedies, weil du dann sehr viel lachst, oder ganz harte Thriller,
ja.
Aber es musste schon irgendwas sein, was dir eine harte emotionale Reaktion gibt. Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit hat einer nach dem anderen wirklich fast zeitgleich eingesehen, wir entwickeln uns nicht weiter. So, weil es war diese Phase zwischen Abi und dem nächsten Schritt.
Mhm.
Und das ist ja generell, ich finde, es ist eine recht schwere Zeit,
mhm. Ja.
Weil da bist du jetzt raus, du hattest so den Weg, der für dich bestimmt wurde, du gehst zur Schule. Du machst
13 fucking Jahre,
ja, du machst,
ist dir vorbestimmt, wo du morgens zu sein hast.
Ja,
du
musst
man sich mal reinziehen.
Du machst die Schule, du verteufelst die Schule, im letzten Jahr wirst du auf einmal nostalgisch, du vermisst die Schule, während du doch da bist. Sie ist aus. Und was jetzt?
Ja.
Und es war so für viele von uns die Frage, was jetzt?
Ja.
Und wir wussten ja, so kann es ja nicht weitergehen.
Ja.
Und wir haben fast alle zeitgleich aufgehört. Also klar, paar dann noch mal ein bisschen in der Uni oder so, ja. Aber es war nicht mehr das Gleiche und es war auch gut so.
Wie war das mit Alkohol in deinem Leben?
War, ist...
Ja, alles gut. Du kannst ja alles
sagen. Ich hatte nie damit, also ein Problem. Also ich, das war nie ein Suchtproblem oder sonst was. Ich trinke schon mal hier und da auf einer Party.
Ja.
Klar, manchmal hat man auch schon mal über die, wie sagt man, über die Schwänge,
was Stränge das? Geschlagen.
Stränge geschlagen. Ich und deutsche Redensarten, ist ja ganz schlimm.
Ja.
Über die Stränge geschlagen, ja, ist auch schon passiert.
Ja,
aber das ist jetzt, also das war jetzt nicht wie ein Ritual oder so.
Ja.
Sei denn, man sagt, wir sind heute auf dem Geburtstag voneinander und komm, wir lassen das Auto stehen oder ja, das passiert auch mal, aber.
Ich habe eine Frage. Was bei John und mir zum Beispiel war, relativ früh, jetzt egal mit welcher Substanz, wir, und das passiert vielen, die dann später eine Abhängigkeit entwickeln, man reguliert seine Gefühle so ein bisschen mit den Substanzen, ja. Wenn man was nicht aushalten will oder wo er nicht kann, man der Meinung ist. War das bei dir, weil ich kenne das nämlich auch von mir, dass ich mir Filme angeguckt habe, um meine Gefühle zu regulieren.
Mhm.
Also bevor ich eure Eternals-Folge gehört habe, ist zum Beispiel ein krasser Safe Space von mir auch Jurassic Park 1.
Liebe ich.
Ja, also wenn ich mir schlecht geht, dann muss ich nur diese Musik hören und der Helikopter, der da mit Dr. Grant und Settler hinfliegt und dann ist erstmal alles in Ordnung. Und kennst du das?
Ja, also ich habe tatsächlich, ich nenne den immer meinen antidepressiver Film.
So, siehst du?
Ich hab einen,
ja.
Was aber so witzig ist, weil wenn ich die Top 20 meiner Lieblingsfilme aller Zeiten aufzähle, sind da halt solche Meisterwerke drin wie The Shining oder Jurassic Park, hast du schon gesagt, oder Pulp Fiction, so diese Standardsachen, die du auf solchen Listen findest. Aber ein Film, wo man alle... wie sagen, wie bei der Sesamstraße, one of these things is not like the other. Und das ist, Zombieland. Zombieland, das ist bei mir.
Okay.
Der hat irgendwie was bei mir gekickt damals.
Mit Woody Harrelson, ne?
Woody Harrelson, ich rede auch vom ersten.
Okay.
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin. Es ist eine Comedy in einer Zombie-Apokalypse, war vier Fremde, die sich so ein bisschen treffen und auch einen Bond miteinander haben, wie so eine Ersatzfamilie. Sehr lustig. Sehr lustig, bisschen emotional an ein paar Stellen, aber jetzt nie, dass man irgendwie traurig ist.
Mhm.
Spaßige Action und auch so schön kurz, der geht nicht mal 90 Minuten.
Aber was macht er mit dir denn?
Das hat mich irgendwie beruhigt. Und da konnte ich schmunzeln und ich mag die Figuren so gern und ich mag die Dynamik so gern. Und das ist einer der wenigen Filme, das ist für mich so der Inbegriff von Hangout-Movie.
Mhm.
Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich den gucke, habe ich das Gefühl, ich hänge wieder mit denen ab. Also,
ja, ah, ja.
Und,
So Homecoming-technisch, ne?
Ja, das ist so, die haben so eine Hammerchemie, es gibt eine endlos, also die relativ lange ist. Und ich glaube, heutzutage würde sowas rausgeschnitten werden. Mhm. Aber ich finde sowieso, heute wird voll viel rausgeschnitten, was im Film Personality gibt. Und dass man einfach mal sowas drin lässt, finde ich voll schön. Es gibt so eine Szene, wo die einfach nur auf der Straße sind, also auf der Autobahn oder so, auf dem Highway. Und dann cuttet die Kamera immer wieder und die Konstellation ist anders. Mal sitzen zwei nebeneinander, mal die anderen zwei, mal die einen hinten. Und du merkst, dass sie sich über ganz triviale Sachen näher kommen und bonden. Mhm. Wie zum Beispiel, Woody Harrelson ist ja ein älterer Kerl, Abigail Breslin ist ein Kind und sie erzählt ihm von Hannah Montana. So, okay. Er fragt sie, wie du kennst Willie Nelson nicht. Mhm. Und dann darüber, wenn Woody Harrelson und Jesse Eisenberg sind, fragt er ihn, hast du gar keinen Bartwuchs? So, dann lassen sie das kleine Mädchen mal fahren und alle drei so langsam. Aber es ist irgendwie, das ist so eine süße Szene, mhm. Die mag ich total. Ich lieb's ja mit Leuten über trivialen Scheiß zu reden. Ich finde, trivialer Scheiß ist meistens gar nicht so trivial. Und es sind meistens so voll die kleinen Sachen, die Leute miteinander verbinden. Ich glaube, wir haben voll viele Freunde da draußen, mit denen haben wir so eine Sache, die nicht mal irgendwie groß ist, aber daraus entstehen ganze Freundschaften. Mhm. Und wenn du über eine Sache mit jemandem bondest, lass es dein Lieblingsrestaurant sein. Dann gehst du dort mit Leuten hin. Oder die Serie Seinfeld. Das ist ja The Show About Nothing, sagen die immer. Weil in der Serie, es gibt nie eine große Fallhöhe, es gibt nie ein Drama. Aber die regen sich halt auf über die Sachen im Alltag. Wie, warum hupst du mitten in der Nacht? So, eine Schlange vorm Kino. Nerv. Weißt du? Und daraus ist eine ganze Show entstanden. Ein Suppenkoch, der sich wie ein Arsch benimmt. So, das ist die Show Seinfeld. Und die ist bis heute super, eine der besten Shows ever.
So. Ja, ist sehr witzig. Ja.
Ich finde es faszinierend, dass es so diese, Hangout-Movie, dass man selber so das Gefühl hat, man hängt halt immer. Okay, weil ich kenne sowas halt krass bei manchen YouTube-Sachen, aber halt auch bei Hörbüchern oder so. Oder auch bestimmten Podcasts. Das ist fast wie Magie, dass manche Dinge einem so ein Gefühl geben von, oh, irgendwie bin ich hier zu Hause.
Ja! Ne?
Das ist total krass. Also ich habe echt auch so ein paar Bücher, wo ich genau weiß, so wenn ich die aufschlage, dann ist so, oh, so das ist easy. So dann komme ich klar. Ja.
Nenn mal eins, wo das so ist. Für
zum Beispiel Limit von Frank Schätzing, liebe ich. Das ist sehr langatmig und da ist vieles, nur weil ich dachte gerade bei den Szenen dran, Frank Schätzing beschreibt immer so sehr, sehr detailliert und viele finden es ein bisschen zu langatmig und nervig. Das ist halt 10 Seiten, wie halt die Region da aussieht oder so, oder so ein bisschen beschaffen ist. Und ich finde gerade in sozusagen so Kleinigkeiten, ich glaube, genau da fühlt man sich als Mensch auch wohl, weil das ist nicht kompliziert, aber es ist halt das Leben.
Ja.
Also
ja.
Das ist das, was Leben ausmacht und it's not hard to grasp. So, man kann einfach, man sitzt da und weiß so, ja, so
weißt,
ist das Leben.
Weißt du, welchen Safe Space ich noch habe? Das ist Stromberg.
Ja, bei mir ist es mittlerweile The Office. Also meine Freundin hat mir dieses Jahr das erste Mal The Office so gezeigt.
Ich habe auch vor einem Jahr erst angefangen, das US, ne?
Oh mein Gott, ist das geil.
Ja.
Oh mein Gott, ist das geil.
Aber US oder mit Ricky Gervais?
US.
US, okay.
US ist wirklich besser als das mit Ricky Gervais.
Okay, muss ich mal auch.
Und vor allem ist ein ganz anderer hier,
Michael Scott.
Michael Scott ist ein ganz anderer Chef als der Bernd.
Ja, und ja, er ist anders als der Bernd und er ist anders als Ricky Gervais. Das Witzige ist, das ist ganz spannend, wenn man sich die erste Season von The Office US anguckt, die funktioniert nicht ganz gut. Die funktioniert nicht so, weil Michael Scott ist dann auch so ein richtiges Arschloch.
Genau.
Weil da merkst du, die haben einfach kopiert von UK.
Genau.
Und die haben gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Und dann haben die eine Aufgabe sich gestellt, wir müssen Michael 15% mehr likable machen. Ja.
Und das spürst du direkt.
Ja. Du spürst es direkt, sogar sein Look ist anders ab Season 2.
Ja.
Und danach wird die Serie sowas eigens. Deswegen verstehe ich auch, dass sie beliebter ist als die UK-Version. Weil dieser Charakter ist so geil geschrieben und ohne Witz, Steve Carell ist ein Comedy-Genie. Wahnsinn. Das sage ich selten, aber der ist brillant. Was der mit Gestiken, mit Improvisation, mit Blicken hinkriegt.
Macht er doch oft sowas.
Es ist wirklich Totlachen.
Ja.
Also ich liebe es. Und es ist gleichzeitig eine Feel-Good-Show.
Ja, ich gucke heute, ich glaube, ich fange heute an.
Das ist wirklich,
aber ohne Witz, Fang an Season 2 an.
Ja.
Fang direkt in Season 2 an.
Das Ding ist halt, Yves, was du sagst, er ist halt ein herzensguter Mensch. Und er möchte, dass alle ihn natürlich lieben und so, aber er will eigentlich auch, dass alle eine gute Zeit haben. Und er macht halt den ganzen Tag Aktivitäten, die die Leute von der Arbeit abhalten, damit sie aber eine gute Zeit haben. Hat aber nichts mit dem zu tun, dass die Firma eigentlich irgendwie Papier verkauft.
Ja, und gleichzeitig ist er auch sozial sehr inkompetent.
Genau.
Also er checkt gar nicht, wenn das, was er sagt, gerade Leuten nicht gefällt oder sie beleidigt, weil er es halt lustig findet.
Also in diesem Bestreben, allen eine gute Zeit zu machen, scheitert er halt kontinuierlich. Auch moralisch und auch inhaltlich und auch verbal oft am falschen Ufer. Aber er ist dann trotzdem, du siehst immer bei ihm diesen lieben Kern, der einfach nur umarmt werden möchte.
Yeah.
Also so nehme ich das wahr.
Abgesehen zu seiner Beziehung zum HR-Typen Tobi, was so witzig
Tobi, ist. Natürlich.
Das ist so, den HR-Typen und er hasst ihn und man weiß nicht mal warum.
Es gibt auch nicht eine Erklärung in der ganzen Show.
Und was er zu Tobi raushaut, sind die bösesten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Aber die sind so geil. Und wie er sie auch formuliert. Was sagt denn einer? Every time I try to have some fun, you make it so it's not that way. Why do you choose to be like that?
Und Tobi steht halt da und denkt,
oder die machen Betriebsurlaub und Tobi darf nicht mit.
Ja.
Dann fahren die da und dann sagt er, gibt es halt diese Stimme aus dem Off, also Tobi is not really a part of our family. Also, he's divorced, so he's not really part of his own family. So.
Wahnsinn, ja.
Ah, das ist schön. Das hat sich
natürlich. Es ist wirklich, es ist fucking lustig.
Ja.
Ja.
Ja, weil ich habe mir, also von Stromberg kommen zu The Office, so war auch mein Weg. Trotzdem ist der Bernd hat nochmal einen anderen Platz, aber alles, was hier gesagt wurde zu Steve Carell, zu Michael Scott, ist absolut korrekt. Zu dem Punkt von dir, da sind dann diese Charaktere, die man schon so lange kennt, die ja auch jahrelang da viele dieser Shows, die ein Safe Space vielleicht sind, für andere ist das Desperate Housewives oder was ist das? Also, das habe ich übrigens auch früher geguckt, ist gar nicht so schlecht. Echt,
das ist
meine Fresse. Das
wurde voll falsch vermarktet.
Ja, ne? Das ist ja eine übelst bittere Show.
Desperate Housewives wurde vermarktet als so eine Standard, in Anführungsstrichen, Girly-Show.
Ja, so habe ich es in Erinnerung.
Ja. Ja. Oder wie das nächste Sex and the City so ein bisschen.
Genau, ja.
Ist es überhaupt nicht. Es ist eher so eine Mischung aus Agatha Christie und sehr schwarzem Humor. Ja, ja. Das heißt, ich weiß, die allererste Szene ist unglaublich geil. Das ist kein Spoiler, weil es die allererste Szene ist. Und zwar, da siehst du diese schöne Suburban Area und diese Straße, da wohnen die ja alle.
Die Wisteria Lane.
Und da lernst du alle Hauptfiguren kennen und du siehst schon die Dynamiken und siehst Sachen, die sehr schwarzhumorig sind. Dann ist da die eine perfekte Frau mit ihrer Familie. Und dann geht sie mit einem Lächeln an den Schrank, holt sich eine Pistole und erschießt sich.
Ja.
Und sie ist die Erzählerin der Story. Und es ist dann ein Mysterium.
Sie bleibt die ganze Zeit die Erzählerin der ganzen Show.
Aber das Mysterium der ersten Staffel ist, warum hat sie sich erschossen?
Ja.
Was ist eigentlich passiert?
Weil ist relativ stark.
Weil da gibt's halt ein krasses Mysterium und die Serie arbeitet krass gut so mit diesem Mystery-Faktor, weil es gibt immer so kleine Hints, die sich dann in eine Richtung hauen und so, okay, wir kratzen unter dieser perfekten Oberfläche, da ist was.
Ja.
Und damit spielt die Serie so krass. Also wie eine Folge anfängt und dir eine Szene zeigt, die komplett lustig ist und manchmal endet und dir die gleiche Szene zeigt, das reimt sich dann wirklich mal so ein bisschen und wie düster es gerade ist. Ist ganz geil.
Okay, das hört sich auch echt gut. Ich lerne hier total viel.
Jedenfalls, danke Yves, danke für den Interview. Sehr gut. Jedenfalls gibt es da verschiedene Formate, glaube ich, für jeden Einzelnen. Und es ist doch verrückt, dass man dann tatsächlich so eine Bindung aufbaut. Ja?
Ja.
Zu diesen Charakteren, die sich, und das ist sehr spannend auch fürs Leben. Oder warum es manchmal im Leben dann nicht so ist, weil ich kenne diese Folge und ich weiß, ich mag diese Szene und der verhält sich jetzt genauso, wie er es immer gemacht hat, wenn ich die Folge geguckt habe. Und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Das ist ja sehr eine konservative Sache. Ich möchte nicht, dass sich Dinge ändern und tun sie ja nicht in einem fertig produzierten Film. Und das ist manchmal im Leben, auch wenn man einen guten Freund hat, verhält er sich ja trotzdem nicht immer so, wie ich es gerade gerne brauche. Und da ist es, glaube ich, das Medium, was wo man sich vielleicht aber auch nicht verlieren darf drin. Ne? Also ich hatte auch schon mal Zeiten, wo ich, vielleicht auch eine Frage an dich, wo ich, glaube ich, zu viel geguckt habe. Und gar nicht mehr im Restaurant war oder so. Also sowas gab es schon, ja.
Ich bin Social Animal, also ich halte es nicht aus, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Also so sehr ich Filme liebe und so weiter, das tue ich und ich gucke jeden Tag einen Film. Mhm. Eigentlich jeden Tag. Aber ich gehe aus, ich gehe auch gern auf Partys, jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber meine Freunde, gerade so meine Jungs, mit denen ich auch groß geworden bin, wir wohnen jetzt nicht mehr alle hier, wir sehen uns aber mindestens 2-3 Mal alle, dann entweder hier oder wir fahren gemeinsam in Urlaub, benehmen uns dann auch wieder wie 12-Jährige, was dazugehört teilweise, aber wir sind halt auch erwachsen, einer meiner besten Freunde ist Vater jetzt auch geworden. Natürlich hat er da auch nicht mehr so viel Zeit. Also es ist halt normal, dass man sich weiterentwickelt. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir jeden Tag reinschreiben. Das ist krass witzig. Wir haben soll ich den Namen der WhatsApp-Gruppe nennen? Ja, wir heißen die Ex-Arbeitslosen.
Okay. Ja, so. Wenn das mal so war, dann ist das ja.
Und ja, es ist sehr witzig. Und da ist noch so ein Foto von, das zeige ich euch gleich mal, wo wir noch alle jünger sind.
Achso, wo ihr noch alle arbeitslos seid.
Genau! Ja. Ja. Und ja, ist total witzig. Also, und wenn pro Tag nur ein dummes Meme in die Gruppe geschickt wird, dann ist das halt so. Aber da hat man auch so einen Halt. Also man kann tagtäglich in diese Gruppe schreiben, man kriegt eine Antwort. Und das, also es ist mir schon krass wichtig, in Kontakt zu bleiben mit meinen Freunden. Meine Freunde ist für mich wie Familie. Ich mache da keinen Unterschied. Wir lieben uns und wenn wir uns sehen, dann ist es jetzt aber auch schön, weil wir haben uns jetzt richtig viel zu erzählen, wenn wir uns dann mal eine Zeit nicht sehen.
Ja, ja,
wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir? Und dann freuen wir uns auch ohne Ende und es ist jedes Mal ein Genuss.
Du hattest vorhin erwähnt, dass du auch schon mal traurige Phasen auch hattest.
Ja.
Darf ich dich fragen, wie vielleicht auch noch draußen als was heißt Tipp, aber es ist immer gut zu wissen, wie der Einzelne sowas auch mal überwunden hat und da kann der eine oder andere was von mitnehmen.
Es ist ein Struggle. Also, ich weiß, das ist immer so eine richtig doofe Phrase, aber sie stimmt trotzdem, dass Zeit die meisten Wunden heilt.
Ja.
Und wenn sie die nicht heilt, dann hilft sie einem zumindest damit umzugehen.
Ja.
Und das ist halt gerade so mit depressiven Verstimmungen. Ich merke das bei mir. Es ist ein Prozess, jeden Tag. Also es gibt Tage, wo du dann einfach dich wieder fühlst wie der Größte. Dann gibt es Momente, wo du dich richtig schlecht fühlst, richtig beschissen. Und beides ist okay, beides hat seinen Raum. Und es ist ein Prozess und du lernst aus jeder Verstimmung so ein bisschen mehr. Probierst dann mal zu fragen, hey, woher kommt denn das gerade? Ja, dann musst du einfach so ein bisschen in dich hören, wonach ist dir gerade? Und willst du drüber reden, willst du nicht drüber reden? Ja. Manchmal kann man Sachen auch kaputt reden. Manchmal muss man auch einfach was machen.
Ja.
Manchmal
muss in die Aktivität gehen. Das ist manchmal nicht so leicht.
Ja, manchmal in die Aktivität gehen. Manchmal muss man es auch einfach spüren. Manchmal muss man es auch zulassen, dass aus der Verstimmung eine richtige Traurigkeit wird. Weil es ist so, wie wenn du zu viel Schlechtes gegessen hast oder zu viel getrunken hast, dann übergibst du dich ja auch irgendwann. Und das Übergeben ist ja gut, weil dann kommt es raus.
Ja.
Und
abtrauen,
sozusagen. Genau, und so ähnlich ist das. Also wenn du dann, ich habe zum Beispiel, das ist voll schwer, ich weine nicht leicht. Also ich mache auch manchmal so, wein und zwick mich und passiert nicht. Aber wenn es da mal richtig passiert, fühlt man sich eigentlich danach gut.
Ja.
Weil das ist ja, du lässt es raus. So, es ist mein Kotzvergleich. Ich finde meinen Kotzvergleich passend.
Das ist schon noch passend. Es werden ja auch richtig beim Wein zum Beispiel werden ja auch Hormone ausgestoßen. Also da geht es richtig auch um chemische Prozesse, die sozusagen ja wirklich das Abtrauern richtig möglich machen.
Mhm.
Ich wollte noch mal ein bisschen in deinem Fall selbstreferenziell dich fragen, was glaubst du, was hatte so viele Leute dazu bewogen, dir über die Jahre so zuzuschauen? Also hast du mal darüber nachgedacht, was dich unterscheidet von anderen? Damit meine ich jetzt kein Selbstlobgeschwafel, sondern man ist immer auf der Suche nach einer Formel, nach etwas, was funktioniert. John und ich können auch nur erahnen, warum diese Sendung hier funktioniert. Also man kann es erahnen und darüber wollte ich mal sprechen, weil es ja schon interessant ist, man macht sich, also man kann ja nicht, man geht ja nicht irgendwo hin und sagt, ich mache mir über nichts Gedanken, sondern ich mache es einfach so. Mhm. Das ist Teil des Games, dass man es einfach so macht. Trotzdem hat man ja, egal was man macht, ja so eine Einstellung, mit der man die Sache machen will. Und daraus kann ja auch eine, sag ich mal, ein Konzept werden. Was glaubst du, was es bei dir ist? Ist es einfach, weil alle Disclaimer disclaimed sind?
Da habe ich mir auch die Frage gestellt. Ich so, boah, da war heute viel auf meine hässliche Fresse geklickt. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt einen, wie man so schon sagt, educated guess hauen musste, weil ich habe eine ganz klare Veränderung gesehen an Zuschauerschaft und Leuten, die zurückkehren, seitdem ich was geändert habe. Weil ich habe es ja schon wesentlich länger gemacht. Also ich, früher habe ich sehr viel mit Skripten gearbeitet. Früher habe ich auch Essays gemacht und so. Ich mag Essays. Ich will auch irgendwann mal wieder ein Essay machen. Ich finde das eigentlich total toll. Und ich bewundere jeden, der es macht. Ich finde es total toll. Aber zum Beispiel Teleprompter ist nicht meins. Wenn ich vor der Kamera stehe, dann will ich frei Schnauze sein. Und wenn ich da mal frech bin, dann bin ich da halt mal frech. Ja. Und wenn ich, ich probiere immer mit Humor zu arbeiten.
Ja.
Immer.
Ich glaube, was du machst, ist ein halber Stand-up.
Vielleicht,
Also irgendwie, es hat was davon.
Also ich,
wenn man über einen Film redet und dann dabei.
Ich überlege mir nie Gags.
Ja.
Also es ist wirklich so, ich gehe vor die Kamera und leg los. Und wenn mir dann was Lustiges einfällt, sage ich es einfach. Und wenn es nicht ankommt, ja, dann kommt es nicht an.
Ja.
Und,
aber ist es für dich, das ist die Frage, ist es für dich in dem Moment okay? Also so, ja. Du machst es fertig und du kannst es auch abschließen.
Ja, für mich ist
es. Und du hinterfragst das dann nicht, ob es hättest anders machen sollen.
Nö,
oder so.
Also es gibt manchmal Filme, muss ich sagen, über die ich rede, die so einen krassen Stellenwert haben in der Popkultur. Und dann sage ich das sogar in meinen Videos, so heute bin ich nervös.
Ja.
Weil heute ist einer dieser Tage. Wäre es nicht schlau, ein Skript geschrieben zu haben, weil du redest heute über Jurassic Park. Du redest heute über Alien.
Ja.
Du redest heute über The Shining. Ich glaube, The Shining allein, wie viele Bücher gibt es zu dem Film, die probiert haben, ihn zu analysieren. Und dann stehe ich da.
Stanley Kubrick. John.
Ja.
Ich weiß nicht. Das weiß ich sogar.
Und dann stehe ich da rum.
Sorry, war ein Spaß. Ja.
Dann stehe ich da rum und wackel und so weiter. Ja. Aber es ist halt meine Art. Und ich glaube, es...
Ja.
Ich glaube, was in dem YouTube-Space wichtig ist, ist Authentizität. Ich glaube, das ist einfach voll wichtig. Das heißt, ob es Leuten gefällt, es gibt genügend Leute, die mich richtig scheiße finden und es ist vollkommen okay. Ich finde es ja gar nicht schlimm. Weißt du? Selbst,
kriegst du Hate-Nachrichten?
Oh ja, aber, aber ich finde es gar nicht schlimm. Also, ja. Ich guck mal, als jemand, der vor einer Kamera steht und selber keine Punches pullt, weißt du, selber auch richtig hart ins Gericht geht mit Sachen, die ich kacke finde, würde ich es krass verheuchelt finden, wenn ich sagen würde, so kannst du doch nicht über mich reden.
Ja.
Ich so, natürlich kannst du so über mich reden, du kannst alles über mich sagen, das ist dein Recht, ich muss nicht mögen.
Mhm.
So,
ja, ja.
Klar, es gibt halt Community Guidelines, die nicht mehr gehen, aber ey, es gab schon einen, der hat mich mal so kreativ beleidigt und das war jetzt auf dem neuen Kanal, da habe ich gelacht, habe ich sogar ein Herz drunter gegeben. Ich fand das fucking witzig. Was hat er gesagt? Warte, ich probiere es hinzukriegen. Hodenschweiß, Arschwasser und Kackreste in den Arschhaaren ergeben dein Gesicht. Und da habe ich... Ey, da habe ich gerade... Ohne Spaß, ich habe lautstark gelacht. Ich so, das ist kreativ. Also vor so einer kreativen Beleidigung habe ich Respekt. Und ey, ganz ehrlich, es stimmt auch wirklich. Also es gibt krasse, simple Strategien, Trollerei zu verhindern.
Okay.
Also erstens, wenn du dich auch noch aufregst und auch sagst, wie du dich aufregst.
Don't feed the troll.
Dann
explodiert die Nummer.
Ja, also dann ohne jetzt, aber ein bisschen selber schuld so.
Ja.
Du bist im öffentlichen Leben.
Ja.
So, du kannst nicht erwarten, dass du ein Geschenk Gottes bist und dich jetzt jeder liebt.
Ja,
weißt du?
Ja.
Manchmal ist es so, Leute sind uns unsympathisch. Ey, es gibt Leute, die haben uns nie was getan.
Aber, die finden wir unsympathisch.
Aber die finden wir unsympathisch.
Ja.
Mit denen viben wir nicht. Die sagen was es sich gefällt. Die haben eine Aussprache, die uns nicht gefällt. Das ist vollkommen okay. Oder die sagen, du sprichst nasaliv. Ich so, ja, ich weiß. Scheiße.
Und, aber das ist aber auch schön zu wissen, dass sich das nicht tangiert.
Nee, ja? Also was heißt, es tangiert mich nicht? Es würde mich wirklich tangieren, wenn ich merken würde, ey, deine neue Content-Richtung gefällt uns gar nicht.
Ja, ja.
Oder
ja.
Du warst mal besser. Oder früher fanden wir das viel, viel geiler.
Ja.
So, das würde ich mir auch sehr zu Herzen nehmen. Es gibt halt einen Unterschied zwischen, also die Leute, die mich gucken und wirklich gern gucken, ich möchte denen geben, was die gerne gucken. Ja. Das ist mir voll wichtig. Ja. Das ist mir voll wichtig, dass die Leute, die gerne einschalten, auch das kriegen, was sie gerne sehen, und gleichzeitig will ich aber auch nicht nur recyceln. Also es ist halt immer ein schmaler Grat. Du willst Leute glücklich machen, aber du willst auch nicht 20.000 Mal das gleiche Video machen.
Wir reden ja gerade über Kreativität, und ich glaube, der Kern ist, dass man, das hat man aber auch schon bei meinen Filmen so und auch jetzt bei unserer Sendung hier, oder alles, was wir so machen, und das habe ich bei dir auch rausgehört, du musst das machen, weil du das findest, dass es so sein muss. Sobald man anfängt, es also nur für die Leute zu machen, weil man denkt, ich habe einen Plan, was die Menschen erwarten, also habe ich jetzt hier meine Formel und nur die setze ich um, dann wird es immer Schrott.
Ja, und ja? Gleichzeitig, ich mache eigentlich auch nur Videos immer zu Themen, zu denen ich auch wirklich was zu sagen habe.
Ja, ganz wichtig. Ja.
Also ich würde mich nicht hinstellen und über irgendwas reden, wozu ich gar nicht so viel zu sagen habe, weil es mega langweilig.
Ja.
Ich finde das,
ich glaube, diese Passion, die transportiert sich.
Ich finde es halt als Zuschauer auch extrem langweilig, wenn das ein Thema ist, wo ich sage, okay, und jetzt? Und du? So, interessiert, finde ich nicht interessant. Also, es gibt natürlich auch Filme, die ich genauso bewerte. Also, wo ich sage, der ist jetzt nicht super, aber der ist jetzt auch nicht kacke, der ist okay. Aber ich bin passioniert genug, trotzdem darüber zu sprechen, weil ich da trotzdem einiges zu sagen habe, warum das denn so ist. Dann mache ich das.
Das war eine ganz tolle Folge, Yves. Ich habe trotzdem eine letzte Frage, weil ich dich jetzt hier vor dem Mikrofon habe. Das ist jetzt mein.
Ja,
ich will mich jetzt nämlich auch mal aufregen. Ich bin ja Filmemacher, ja, seit 20 fucking Jahren. So, Star Wars.
Ja.
Sequel-Trilogie.
Oi.
Ja. Ich will's auch einmal.
Du willst jetzt Schluss machen.
Nein, ich will's nur einmal. Ich will's auch einmal loswerden. Da musst du jetzt durch, Yves. Aber was glaubst du denn? Also nur mal so ohne Scheiß. Wie kann es passiert sein, dass man das eins der größten Franchises der Welt, man weiß, man macht nochmal 3 Filme? Das ist eine ganz einfache Frage, die ich hier habe, die mich ja auch schon umtreibt. Wie kann es denn sein, dass man nicht einen Plan hat für 3 Filme, sondern einen nach dem anderen dreht und dann am Ende feststellt, ja scheiße, das passt ja alles gar nicht zusammen. Was glaubst du denn menschlich? Weil, weißt du, es gibt doch immer diese 10 Leute am Tisch, die sagen, oh, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt so. Du kannst mir doch nicht sagen, dass 10 Executives gesagt haben, wir lassen den Film machen, den und wir haben keine Story-Guideline über 3 Filme. Das ist doch der Wahnsinn.
Na, ich habe das Gefühl, gerade wenn es um IPs geht, und um Filme, die tatsächlich eine Marke sind und schon bekannt sind, werden die häufig, nicht immer, aber häufig von Focus Groups bestimmt und von Marketing bestimmt. Und das schadet krass der Kunst, Und ich glaube, dass die ganze Star Wars Sequel Trilogie reaktionär ist. Also komplett. Ist ein hartes Wort, aber ist so. Und zwar, die Prequels damals kamen nicht gut an. Man hat sich immer wieder über sie lustig gemacht. Das heißt, der erste Satz in Episode 7 ist, der erste Satz, wortwörtlich, this will begin to make things right. Und dem ganzen Film über wird alles, was mit Prequels zu tun hat, ignoriert. Und das ist im Grunde genommen ein Remake von dem ersten. Ja, genau.
Ja, ja.
So. Alle beschweren sich, das ist ja nur ein Remake. Kommt der zweite, sagt, oh, ich brenne alles nieder. Und dann hat man noch so einen Filmemacher, der immer stolz darauf ist, Expectations zu subverten, wie er sagt, was prätentiöses Geplänkel ist, für ich überrasch dich. Ich kann auch auf deinen Teppich kacken, habe ich auch überrascht.
Aber Yves, jetzt bist du ja schon bei der, also das ist ja klar. Jetzt sind wir schon wieder beim Punkt, das reaktionär eins auf den anderen. Aber warum hat man denn nicht am Anfang eine Storyline für 3 Filme?
Kein Vertrauen ist da. Das Vertrauen ist da in die IP, das Vertrauen ist rein in den Markennamen. Du klatschst Star Wars drauf und die Leute werden es
essen. Das heißt, sie hatten nicht die Eier, eine Story zu schreiben über 3 Filme?
Das heißt, sie hatten wahrscheinlich hier und da Ideen, wäre das nicht toll, wäre das nicht toll, wäre das nicht toll, aber sich so richtig Mühe zu geben, das in eine stringente Sache zu geben, das ist ja das, was ich meine. Episode 7 ist eine Reaktion auf die Prequels. Episode 8 ist eine Reaktion auf Episode 7 und Episode 9 ist eine Reaktion auf Episode 8. Ja, deswegen ist die erste Hälfte von Episode 9 nur damit beschäftigt, den Vorgängerteil rückgängig zu machen.
Ja, ich so. Weiß. Ja.
Und,
es ist leider sehr, sehr schade.
Also das heißt, man guckt, wie kommt's an? Okay. Und aber es ist, so funktioniert kein Storytelling. So überhaupt nicht. Und ich bin weder gegen Fanservice noch gegen plumpen Fanservice. Also Fanservice allein ersetzt keine Story. Du kannst nicht einfach Sachen auf die Wand schmeißen, wo Leute sagen, kenne ich. Und es ersetzt eine Story. Aber du kannst auch nicht Fans so krass ans Bein pinkeln und deren Lieblingsfiguren nehmen, die denen ganz viel bedeuten und die so kaputt machen und erwarten, ach, das gefällt denen, da steht auch Star Wars drauf. So. Und ich glaube, der schmale Grat, es gibt ja Beispiele von Filmen, die es ganz gut gemacht haben, die Franchise zurückgebracht haben und dann waren die super. Gibt's viele.
Ja. Danke, Yves, für die kurze Einschätzung. Ich wollte das einfach auch einmal besprochen haben. Weil ich, also als Filmemacher sitzt man da und denkt, what the fuck? Ja, also
selbst mir wurde Star Wars kaputt gemacht.
Ja, du hast doch die Prequels noch gar nicht gesehen, oder?
Ich habe alles da.
Ja, die Sequels meine ich.
Ich habe die alle gesehen. Ich habe jetzt nur so dieses Special, so ich habe diesen Solo-Movie oder so.
Oh,
so
der war so scheiße.
Sowas habe ich nicht gesehen, aber ich habe die alle normalen Star Wars-Filme
Du musst dir mal vorstellen, was sie da verkackt haben. In dem Solo-Film läuft Han Solo einen Hangar lang und da ist Werbung für die imperialen Sturmtruppen im Film.
Ja, und da läuft
der Imperial March.
Da läuft die Vader-Musik.
Im Film. Und also Han Solo kennt die Musik.
Ja, also das heißt... Die Musik, die wird ja jedes Mal gespielt, wenn Vader ins Spiel kommt seit Empire Strikes Back. Das bedeutet, dieses Ding, das er auf der Brust hat, ist eigentlich eine Boombox.
Genau. So, damit verbleiben wir. Das war Sucht und Süchtig. Wir steigen heute mal ein bisschen lockerer aus. Vielen lieben Dank an Yves.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ich könnte noch stundenlang weiter mit euch reden.
Ein Traum wurde für mich wahr. John Cook hat es ausgehalten. Stimmt. Wir drei gehen jetzt schön zusammen essen. Und wie immer, und das bleibt schon am Ende immer noch da, wir wünschen euch natürlich, dass ihr sauber bleibt. Also, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.